SWR Kultur. Gespräch.
Mit Doris Maul. Und zu Gast ist der Soziologe Steffen Mau von der Humboldt-Universität Berlin, Bestsellerautor, Leibniz-Preisträger und viel gefragter Gesprächspartner in diversen Talkshows und bei Klausuren der Ampelregierung in Schloss Meseberg. Schön, dass Sie da sind, Steffen Mau.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In den letzten Monaten haben Sie ja rauf und runter, sage ich jetzt mal, über Ihren mehr als 500 Seiten dicken Bestseller Triggerpunkte gesprochen, den Sie zusammen mit Thomas Lux und Linus Westhäuser verfasst haben. Kürzlich ist das Buch außerdem von der Friedrich-Ebert-Stiftung zum politischen Buch des Jahres 2024 gekürt worden. Wir wollen heute ausnahmsweise mal nicht damit einsteigen, obwohl wir sicher darauf zu sprechen kommen werden, sondern wollen zunächst auf Ihr allerneuestes Werk blicken, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Seit Montag dieser Woche in den Buchläden erhältlich. Sie stellen sich mit diesem Buch gewissermaßen ja quer zu Teilen des bisherigen Diskurses über den Osten. Also Sie schreiben darin nämlich, dass sich die ursprüngliche Erwartung einer Angleichung des Ostens an den Westen im Lichte jüngster Entwicklungen als Chimäre erweist. Das klingt nach einer steilen These in dem Jahr, in dem sich im November der Mauerfall zum 35. Mal jährt.
Ja, das klingt erstmal so. Das ist jetzt keine These, die ich entwickelt habe, weil ich provozieren will oder mal was ganz Originelles sagen möchte, sondern das ist eine These eines Soziologen, der sich mit der Analyse von Gesellschaften und hier mit dem Zusammenwachsen von zwei Gesellschaften beschäftigt und damit vielleicht auch zu anderen Schlüssen kommt als ein öffentlicher Diskurs oder ein politischer Diskurs, der natürlich auch immer von Interessen geleitet ist. So habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ja, wo stehen wir eigentlich jetzt 34 Jahre nach dem Fall der Mauer oder 35 Jahre sind es ja dieses Jahr schon, ist eigentlich die Erwartung einer solchen ja, Angleichung des Ostens an den Westen oder so einer nachholenden Modernisierung, wie das manchmal heißt, ist das eigentlich eingetreten oder ist etwas ganz anderes entstanden? Und da komme ich zu dem Befund zu sagen, ja, es ist ganz viel zusammengewachsen, sind auch sehr erfreuliche Entwicklungen. Es hat tatsächlich auch ein wirtschaftliches Aufholen stattgefunden, aber es gibt doch markante und bleibende Unterschiede.
Ja, welches sind denn Ihrer Analyse nach die Dinge, die im Osten anders sind und bleiben?
Ja, erstmal, wenn man so ein bisschen die deutschen Landkreise so auf einer Karte abtragen würde, dann würde man bei ganz vielen Indikatoren sehen, dass Ostdeutschland doch immer wieder hervortritt, wie bei so einem Tiefdruckverfahren. Also man kann immer die Umrisse der alten DDR sehen und das sind ganz unterschiedliche Dinge, ob das die Versorgung mit Fernwärmenetzen ist, die Moscheendichte, die Sitze von großen Unternehmen, natürlich auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Also das kann man alles durchdeklinieren. Und das ist schon interessant, dass man da im Prinzip immer wieder doch dasselbe Bild sieht. Und das sagt uns eigentlich, dass sich doch bestimmte Dinge gar nicht so einfach verändern, sondern durchaus sehr stark auch verstetigen können. Die bleiben natürlich nicht wie in der DDR. Das wäre auch absurd zu sagen, da hat sich jetzt nichts transformiert und Ostdeutschland ist noch so, wie die DDR war. Ganz im Gegenteil. Aber es ist doch ein eigener, durchaus eigener Entwicklungspfad. Das kann man sehen. Also vielleicht große Bereiche, die ich für wichtig halte bei der Demografie. Ostdeutschland ist eine Schrumpfgesellschaft, eine schrumpfende Gesellschaft. Das kann man sicherlich sehen bei der Sozialstruktur, dass man eben sieht, die Sozialstruktur ist stärker nach unten gedrückt, weniger sozusagen gehobene Positionen, weniger Beamte, weniger Leute im mittleren und oberen Management, aber auch weniger gesellschaftliche Eliten. Und das kann man sicherlich sehen bei der politischen Kultur, bei Fragen von Identität und Mentalitäten.
Und wie passt das zusammen damit, dass Sie in Ungleich vereint auch schreiben, Zitat, Ost und West können wie das verrührte Ei nicht mehr in die Ausgangsbestandteile Eiweiß und Dotter zurückentzweit werden?
Ja, das ist so ein Bild, das ist so ein Begriff aus dem Amerikanischen. You can't unscramble a scrambled egg. Also Rühreier kann man nicht mehr in die Ausgangsbestandteile zurückführen.
Ja, das.
Und natürlich, wir haben in der Bundesrepublik schon aufgrund der föderalen Struktur natürlich auch eine enorme Diversität. Ne? Und niemand würde jetzt von Bayern erwarten, dass es so ähnlich wird wie Schleswig-Holstein oder wie Niedersachsen und vom Saarland natürlich auch nicht. Und dann könnte man sagen, ja, Ostdeutschland hat eben auch bestimmte Tradierungen, bestimmte Dinge, die sich fortschreiben, und die eben nicht weggehen. Und wir haben immer oft so auf Ostdeutschland geguckt, ja, es gibt eine Aufholjagd, es gibt Nachbau West sozusagen, das ist der Aufbau Ost, und es gibt eine Transformation, die den Osten dem Westen eigentlich ähnlicher machen soll. Und ich glaube, das war eine unrealistische Erwartung, weil es doch so etwas gibt wie eine Eigenlogik der Entwicklung. Es gibt Tradierungen, es gibt Mentalitätsverfestigung, und die schlagen jetzt relativ stark durch. Und im Laufe der Entwicklung, das ist schon interessant zu beobachten, kann es sogar auch zu einem Auseinanderentwickeln kommen. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine anschauen und die Frage der Waffenlieferung, da gibt es sehr große Unterschiede in den Ost-West-Einstellungen. Auch bei vielen anderen Fragen fällt das auseinander, was man sonst an der Oberfläche erstmal gar nicht sieht. Ne? Ohne dieses kritische Großereignis würden wir wahrscheinlich sagen, ja, die außenpolitischen Orientierungen der Leute in Ost und West, die wachsen irgendwie zusammen. Und dann sieht man, dass darunter doch offensichtlich unterschiedliche Orientierung, auch Erfahrung, Prägungen existieren, die dann irgendwie aktiviert werden und dann erst an die Oberfläche treten.
Also ich möchte noch ein bisschen bei dem Diskurs über Ostdeutschland bleiben. Also letztes Jahr hat ja der Leipziger Germanist Dirk Oschmann mit seinem Sachbuch und auch Spiegel-Bestseller Der Osten, eine Erfindung des Westens, für einige Diskussionen und sogar heftige Debatten gesorgt. Er hat das herabwürdigende Bild kritisiert, das seit 1989 von Ostdeutschen in den Medien gezeichnet werde, nämlich die Ossis seien dumm, hässlich, faul, rassistisch, rechtsextremistisch. Wie verhält sich Ihr neues Buch zu den Thesen Dirk Oschmanns?
Ja, ich sehe die Thesen kritisch, obwohl Dirk Oschmann mich auch oft in seinem Buch zitiert hat und mich als auch wichtige Referenz da gekennzeichnet hat. Ich war damit gar nicht so zufrieden, vor allen Dingen aus dem Grund, weil mir die These doch relativ platt erschien. Ne? Also,
er wollte ja auch provozieren, ja, damit, hat er gesagt. Schwarz-weiß.
Natürlich viele Sachen, die er sagt, die würde ich durchaus auch ähnlich formulieren. Ne? Also dass es so etwas gibt wie eine diskursive Deklassierung des Ostens, dass der Osten oft übersehen wird, dass es bestimmte auch Anpassungserwartungen gibt, die eben nur nach Osten gerichtet sind und niemals auf den Westen. Das sind, glaube ich, Dinge, die ich mit ihm teile. Aber ich glaube, er übersieht einfach einen großen Teil der realen Entwicklung. Ost und West sind ja de facto unterschiedlich. Also so zu tun, als seien sie eigentlich ähnlich und das sei nur eine Konstruktion des Westens, ist falsch. Und wir zeigen zum Beispiel in unseren eigenen Studien, das ist ganz interessant, wenn man jetzt fragt, gibt es überhaupt Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen? Ja, dann sagen viel mehr Ostdeutsche, dass das so ist. Die Westdeutschen sagen, nee, es gibt gar keine Unterschiede. Und je jünger sie werden, desto weniger sehen sie das eigentlich. Und im Osten ist es umgedreht. Die ganz jungen Leute sagen, es gibt Unterschiede. Das heißt, die Konstruktion des Ostens ist nicht nur eine Angelegenheit des Westens, der sich irgendwie so diskursiv seinen Osten erdenkt, sondern entsteht häufig auch darüber, wie der Osten denkt, dass der Westen ihn sieht oder wie er sich selber sieht. Und das ist ein Stück weit doch eine andere Akzentuierung. Und ich bin ja Soziologe, ich gucke nicht nur auf Diskurse, sondern ich gucke auf Strukturen, auf Fragen der Demografie, auf Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung, auf Vermögensverteilung. Und da sieht man natürlich erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West, die sich quasi eingegraben haben.
Ich glaube, Sie haben den Text von Oschmann einen Mentalpflegetext genannt.
Ja, weil der Text sozusagen, der ist ja im Osten von sehr vielen Leuten sehr bejubelt worden, ne? Hat ja auch enorme Verkaufszahlen.
Gerade im Osten gehört.
Das ist für mich als Soziologe nicht reizvoll, mein Publikum irgendwie zu bestätigen und die irgendwie zu Bauchpinseln, sondern ich möchte mit meinen Texten erstmal Dinge sagen, von denen ich glaube, dass sie Hand und Fuß haben. Das ist erstmal das Erste. Aber dann im Zweiten auch die Leute ein Stück weit in ihren eingefahrenen Sichtweisen herausfordern. Also wenn ich jetzt nur Alltagsmythen bestätige, das, was sowieso viele Leute grummelnd glauben, dann hätte ich als Soziologe meiner Ansicht nach versagt, sondern ich muss ja in gewisser Weise auch Mythenjäger sein. Ich muss sagen, Leute, guckt doch noch mal ein zweites Mal hin. Versucht euch doch noch mal zu vergewissern. Kann man das nicht auch so sehen? Und mein Text, glaube ich, ist in gewisser Weise provozierend in zwei Richtungen. In Richtung Osten natürlich und in gewisser Weise in Richtung Westen auch, der natürlich auch seine Meinung vom Diskurs hat. Der Westen sagt zum Beispiel häufig ja, die Vereinigung ist abgeschlossen, interessiert uns nicht mehr, das ist eine Angelegenheit für die Geschichtsforschung. Und da würde ich sagen, nein, sondern es sind sehr lebendige Debatten, auch der Umgang mit der Vergangenheit, mit der Diktaturerfahrung und so weiter. Das sind alles viele Aspekte, wo ich glaube, da haben wir diskursiv einen Teppich drüber gelegt und das viel zu wenig thematisiert. Und vieles davon bricht sich heute Bahn, auch in Unzufriedenheiten, auch zum Beispiel bei der AfD, wenn man sich das anschaut, da wird ja im Prinzip diese Ostidentität auch sehr stark instrumentalisiert.
Ja, das mit dem Teppich wegziehen und was da drunter ist, das werden wir uns natürlich auch im Laufe unseres Gesprächs noch genauer und detaillierter anschauen. Also was mir an Ihnen unter anderem gefällt, ist Ihr Umgang mit der Sprache. Also fast keine Spur von trockenem Soziologendeutsch. Auch in Ungleich vereint gibt es da sehr, sehr viele bildhafte Vergleiche. Also das mit dem Eiweiß und dem Dotter, das habe ich schon genannt, aber da haben Sie ja auch gesagt, das haben Sie aus dem Englischen übernommen. Aber Sie sprechen außerdem von unter der Oberfläche verborgenen Frakturen der Menschen beziehungsweise der Gesellschaft des Ostens, die einen Prozess der Ossifikation durchlaufen würden, wie bei der Verknöcherung und Regeneration eines Bruchs. Was verknöchert sich da oder hat sich verknöchert?
Ja, ich würde jetzt sozusagen nicht Ostdeutschland pathologisieren und in dem Sinne sagen, ja, das ist eine beschädigte und kranke Gesellschaft. Aber wenn ich den Osten angucke, dann würde ich schon sagen, aufgrund der historischen Entwicklung gibt es spezifische Brüche. Und da denken wir häufig, ja, die DDR ist irgendwie abgeschlossen, dann kommt die Transformationsphase, da gab es sehr viel ökonomische Härten, auch sehr viel berufliche Deklassierung, massenhafte Arbeitslosigkeitserfahrung, Deindustrialisierung und jetzt bewegt sich das weiter und dann ist es irgendwie Teil der Geschichte. Aber das lebt ja fort in den Erinnerungen der Leute, in den kollektiven Biografien, in den historischen Erzählungen, aber auch natürlich in kollektiven Traumata, die vorhanden sind. Und das sieht man häufig nicht auf der ersten Oberfläche. Ist ja häufig so, ne? Leute fahren nach Görlitz oder nach Leipzig und sagen, Hammer, wie schön es hier ist, ne? Ja. Also alles toll saniert, sieht ja viel besser aus als im Ruhrgebiet und euch geht's doch wunderbar. Ja, natürlich, das ist die Oberfläche, ne? Und so ist das ja häufig auch beim Knochenbruch, der verheilt oder man sieht ihn außen gar nicht. Das ist ja der Begriff der Fraktur. Aber trotzdem kann es zu langfristigen Folgen kommen, dass es eben eingeschränkte Bewegungsfähigkeit gibt, geringere Flexibilität, geringere Belastbarkeit. Und deswegen nutze ich diesen Begriff der Fraktur, weil der ist zwar dem Medizinischen entlehnt, aber der passt sehr gut. Und dann gibt es bei den Medizinern einen zweiten Begriff und das ist eben dieser Begriff der Ossifikation. Mhm. Die Mediziner sagen, okay, nach dieser Fraktur, nach einem Knochenbruch bildet sich Narbengewebe, da kommt die Verheilung. Und im Englischen ist das viel üblicher, von Ossification zu sprechen. Ossifikation hat natürlich diese wunderbare Doppelbedeutung der Verstetigung bestimmter Eigenheiten oder Merkmale einerseits und zum anderen natürlich auch in gewisser Weise ein Heilungsprozess.
Aber ich habe mal noch mal nachgelesen, also von diesen Frakturen sprechen Sie auch schon in der Einleitung zu Ihrem Buch Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, was ja schon 2019 erschienen ist, also vor 5 Jahren. Offenbar sind die Brüche noch immer nicht ausgeheilt, also auch in den vergangenen 5 Jahren nicht oder anders 5 Jahre später nicht.
Ja, die werden auch nicht ausheilen, wenn ich sage, Ostdeutschland ist zum Beispiel eine Schrumpfgesellschaft, ne? Also eine Gesellschaft, die demografisch im Blick auf die Bevölkerungszahlen, auf die Alterung und auch auf das Verhältnis von Männern und Frauen eine sehr ungünstige Entwicklung hat, dann kann man sagen, das sind ja sehr langfristige Prozesse. Ne? Wir hatten von 1988 bis 91 einen Geburtenrückgang von 55%. Historisch eine unerreichte Zahl. Das heißt, die Jahrgänge, die da geboren sind, die sind dann nur noch halb so groß im Verhältnis zu denen, die in den 80er oder 70er Jahren. Und die sind jetzt Anfang 30, Anfang Mitte 30. Das heißt, die leben zwar in Ostdeutschland, aber die kriegen wieder Kinder, aber das sind dann wieder weniger. Das heißt, solche demografischen Brüche oder Einschnitte, die werden Sie in 200 Jahren noch sehen können. Das heißt, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen. Hinzu kommt eben die Abwanderung von jüngeren Leuten, von sehr qualifizierten Leuten. Das hinterlässt natürlich Spuren, die nicht so einfach auszumerzen sind.
Wir haben am 23. Mai, also vor ziemlich genau einem Monat, das 75. Jubiläum des Grundgesetzes gefeiert. Und da war wieder viel von wehrhafter Demokratie die Rede. Bezogen auf den Osten diagnostizieren Sie eine, Zitat, ausgebremste Demokratisierung beim Übergang von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit und sagen, gerade in dem Moment, in dem Ostdeutsche begonnen hätten, sich als politische Subjekte zu erfinden, habe mit der Wiedervereinigung eine Entpolitisierung eingesetzt. Was heißt das genau? Also können Sie das mal übersetzen?
Ja, also vielleicht mache ich das mal mit einem Bild. Also stellen Sie sich vor, Sie wachsen in einer sehr autoritären Familie auf, sehr strenger Vater, sehr strenge Mutter und irgendwann emanzipieren Sie sich. Ihr seid mir alle egal, ich ziehe aus, Sie gehen in die nächste Bar, lernen irgendwie eine wunderbare Person kennen, die ist auch noch relativ wohlhabend und die Person dann zieht auch ein bei mir und man selber ist ja verliebt und so weiter und findet vielleicht auch diese ökonomische Komfortabilität nicht ganz unattraktiv, dann zieht man ein. Und am ersten Tag sagt er, du aber bitte deinen alten Rucksack, den sollst du draußen lassen. Und die Zahnbürste, die muss rechts stehen und nicht links, aber bitte immer im Becher. Ja, das ist natürlich so ein Gefühl, dass man einerseits sich befreit und zugleich dann wieder unterordnet. Und so war die Entwicklung 89, erstmal mit dem Sturz der Diktatur, dann mit den ersten freien Wahlen, auch mit einem ja sehr lebendigen historischen Moment des Ausprobierens von demokratischen Formen. Da ist ja ganz viel runde Tische und viele andere Dinge sind da entstanden, auch Bürgerbewegung, neue Kommunikationsformen. Und dann kommt man in sozusagen ein verregeltes System, wo man sagt, die Hausordnung ist geschrieben. Das Grundgesetz ist schon da und ihr müsst euch da einpassen oder ihr lasst es irgendwie sein. Und das führt natürlich zu einer gewissen Art von Unzufriedenheit. Es ist ein sehr enttäuschungsanfälliger Prozess, weil man natürlich das Gefühl hat, ja, man schreibt eigentlich die Regeln des gemeinsamen Zusammenlebens nicht mit. Es gibt ja eine große Diskussion darüber, ob man jetzt nicht die Vereinigung nach Paragraf 146, sondern nach 23 hätte machen müssen.
Genau, jetzt auch rund um diese Feierlichkeiten, 75 Jahre Grundgesetz
genau.
Wieder.
Ja. Ja, und ob man jetzt eine verfassungsgebende Vollversammlung hätte machen sollen. Und da sehe ich das eigentlich wie viele zu sagen, das Zeitfenster war sehr eng. Es gab eine enorme Rutschbewegung durch auch Abwanderung aus dem Osten, durch die ökonomische Schwäche der DDR. Auch die Leute hatten einfach die Schnauze voll, wenn ich es mal auf Deutsch sagen darf. Also das ist eine unrealistische Perspektive gewesen, da jetzt auch nochmal eine lange Verfassungsdiskussion zu beginnen. Aber man hätte eine schnelle Einheit machen können und dann danach sagen, wir geben uns jetzt eine Zeit, 4-5 Jahre, wo wir eine Verfassungsdiskussion machen und dann kommen wir zu so einer Situation, wo wir eine verfassungsgebende Vollversammlung haben. Und diese Chance hat man sich genommen, weil man bestimmte Risiken nicht eingehen wollte, aber auch, weil man geglaubt hat, dass sozusagen diese Vorstellung, wir sind ein nationales Kollektiv, wir gehören irgendwie ursprünglich zusammen, dass das eigentlich als Legitimationslametta ausreicht. Und man hat diesen Prozess der Demokratisierung, der Konstitutionalisierung, auch des Hereinholens der Ostdeutschen in ein anderes politisches System, das hat man nicht hinreichend ausgestaltet. Und bestimmte Folgeelemente davon kann man eben heute auch beobachten.
Also ich möchte das Stichwort Entpolitisierung jetzt nochmal aufgreifen und an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, auf die Biografie des Steffen Mau zu kommen. Sie sind 1968 in Rostock geboren und in der Plattenbausiedlung Lüttenklein groß geworden. 18 Jahre Plattenbausozialisation. Als die Mauer fiel, waren Sie als junger Soldat bei der NVA, bei der Nationalen Volksarmee. Wie politisch waren Sie eigentlich zu dem Zeitpunkt?
Ich war relativ politisch. Ich gehöre ja zu einer Generation, man könnte auch sagen zu der glücklichen Generation, derer, die eigentlich keine so starke Bindung zum DDR-Sozialismus oder auch zur Partei und Staatsführung mehr entwickelt haben. Das ist nicht so, dass ich in der Opposition war, aber viele meiner Freunde oder der gesamte Zirkel, in dem ich mich damals bewegte, wir hatten immer Reibungsflächen mit dem Staat. Wir hatten auch im Prinzip ein ja fast ironisch distanziertes Verhältnis zum Staat. Also wir haben uns auch über viele Sachen mokiert. Man hat auf seine privaten Freiräume und Autonomie geachtet und versucht da irgendwie sich ohne weitere Bindung an das, was irgendwie da Partei und Staatsführung vorgegeben haben, auch was als ideologisches Korsett da war, sich da irgendwie so durchzulavieren. Und dann bin ich aber im Herbst 89 doch relativ stark politisiert worden, dann auch in der Nationalen Volksarmee selbst. Dadurch, dass wir dann Soldatenräte gegründet haben, dass wir bestimmte Forderungen an die Offiziere gerichtet haben. Dafür waren sogar die erste Kaserne, die einen Soldatenstreik organisiert haben. Das kam dann gleich als große Seite auf die Bild-Zeitung damals. Ich weiß nicht, wer das Foto rausgeschmuggelt hat. Und dann natürlich war ich auch wie im demokratischen Rausch, als sich das dann plötzlich alles so entfesselte. Ne? Also als man plötzlich das Gefühl, meine Güte, es ist ein verkrustetes System, alles ist auf Starr und auf Stagnation angelegt. Und klar, ich war ein junger Mensch und die sozusagen diese Gleichzeitigkeit von irgendwie
2021
ja, biografischer Jugend und gesellschaftlichem Aufbruch, das ist natürlich das Ideale. Es ist für mich auch die größte biografische Markierung, zu sagen, meine Güte, du hast Möglichkeiten. In der DDR gab es ja auch keine freie Berufs- und Bildungswahl. Du kannst was völlig anderes machen. Ich stand ohne Studienplatz da in der DDR. Ich war völlig desorientiert, was ich machen sollte. Es gab ja auch viele Leute, die so ein bisschen Randexistenzen, die haben dann Friedhofsgärtner gemacht.
Also Sie haben irgendwas mit Elektronik auf der Werft oder so.
Ja, ich habe auf der Werft gearbeitet und Schiffsanlagen eingebaut. Das war aber nicht mein Traumberuf. Das war auch ein sehr harter Job und auch ein sehr hartes Umfeld auf der Werft. sodass das nochmal ein völlig neuer Aufbruch war und auch einfach eine fantastische Zeit, dieser lange Sommer der Anarchie. Die alte Macht zieht sich zurück und die neue ist noch nicht da. Und diese Zwischenzeit ist was ganz Besonderes. Man durfte ja in der DDR zum Beispiel nachts nicht am Ostseestrand sein. Ne? Das war ja Grenzgebiet. Da wurde man dann irgendwie sofort mitgenommen und bestraft. Und dass dann plötzlich irgendwie in großen Gruppen alle Leute nachts an den Strand gehen, riesige Feuer gemacht haben. Das waren natürlich fantastische Erlebnisse. Auch das Reisen, die Hilfsbereitschaft, wenn man durch ganz Europa getrennt ist, überall, ob in Italien oder in Spanien, Leute einen einfach eingeladen haben, weil diese Euphorie einfach so groß war, jetzt in ein anderes, und zwar vereintes und offenes Europa hineinzukommen.
So ganz habe ich das noch nicht verstanden. Also Stichwort Entpolitisierung. Hat denn die Wiedervereinigung auch zu einer Entpolitisierung dann letztlich bei Ihnen geführt?
Bei mir schon. Wir sind dann im Prinzip in ein parlamentarisches System mit Parteiendemokratie hineingeraten. Und ich würde schon sagen, dass die demokratischen Parteien, die ja im Prinzip sich in der Fläche ausgedehnt haben und dann einige DDR-Parteien integriert haben, dass die im Osten niemals so Fuß gefasst haben wie im Westen. Und es gab einfach dann eine sehr starke auch Bewegung von westdeutschen Eliten, politischen Eliten, aber auch in allen anderen gesellschaftlichen Sektoren, die einfach in die herausgehobenen Positionen hineingekommen sind. Man konnte eben sagen, je einflussreicher und je höher eine Position ist, desto wahrscheinlicher ist sie mit einem Westdeutschen, vor allen Dingen Männer, besetzt, die plötzlich die Dinge irgendwie regelten. Und die Ostdeutschen wurden dafür nicht gebraucht. Auch das ist wiederum ein enttäuschungsanfälliger Prozess, weil natürlich alles, was nicht glückt, ne, Investoren kommen nicht, ein Unternehmen kann nicht gerettet werden, das konnte man dann sozusagen auf die Westdeutschen projizieren. Die waren ja dafür verantwortlich, man selber hat das nicht gemacht. Und das hat bei vielen Leuten zu enormen Frustrationen geführt, weil eben diese kleinen Pflänzchen auch der Demokratisierung von unten nicht mehr notwendig waren. Die sind dann verkümmert oder
und
links
auch
liegen
bei Ihnen gelassen. Reden Sie jetzt über sich?
Ja, ich rede auch von mir. Auch ich hatte mich politisch an verschiedenen Stellen dann auch beteiligt, bin auch zu vielen Veranstaltungen gegangen. Und mit der Wiedervereinigung war klar, das ist jetzt der Pfad. Die Flöcke sind alle eingehauen und man ist einfach auch nicht gefragt, ne? Wozu braucht man denn die Ostdeutschen noch? Wenn man so eine Phase hatte, wo erstmal die Karten neu gemischt wurden, dann ist das schon frustrierend, wenn dann plötzlich jemand die Karten zu sich zieht und sagt, ich lege jetzt irgendwie die Karten und ihr seid da eigentlich gar nicht mehr gefragt. Aber im Grunde muss man schon sagen, für einen Soziologen ist es natürlich das allerspannendste Experiment, das man sich vorstellen kann. Zwei unterschiedliche Gesellschaften, die auch aus unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen kommen, die sogar in gewisser Weise antipodische Gesellschaften waren, die werden jetzt plötzlich zu einer zusammengeführt. Ein grandioses soziologisches Experiment. Und da habe ich mich schon, und das war auch so eine Motivation für mein erstes Buch über den Osten über Lüttenklein, schon gewundert, warum das zwar in den 90er Jahren viel beforscht wurde, aber warum dann irgendwie ab 2000 und danach doch eigentlich das Interesse an diesem Prozess enorm abnahm. Weil Leute geglaubt haben, dieser Prozess ist abgeschlossen. Und es gibt keine bedeutsamen Unterschiede mehr zwischen Ost und West. Und ich glaube, man kann jetzt sehen, dass es auch neue Verwerfungen gibt im Ost-West-Verhältnis, dass es bestimmte beunruhigende Entwicklungen, natürlich nicht nur im Osten, aber vor allem auch im Osten im Hinblick auf Fragen von Demokratie und Politik, Parteipolitik gibt und dass bestimmte Dinge, die man sich damals so versprochen hat, dass die nicht eingetreten sind. Wer hätte vor 34 Jahren gesagt, dass ostdeutsche Identität und ein ostdeutsches Bewusstsein noch jemals ein Thema sein würden. Ne? Da hätten alle gesagt, ja, ein, zwei Generationen, dann ist das letzten Endes vergessen. Und heute sagen, ja, selbst junge Leute, die nach der Wiedervereinigung geboren sind, ich fühle mich als Ostdeutscher. Und es gibt Leute, die in Stadien Ostdeutschland rufen. Für mich erstmal ein verblüffendes Phänomen. Ne? Wo kommt das eigentlich? Die haben doch damit nur überhaupt nichts zu tun, würde man erstmal sagen.
Aber jetzt sagen Sie für mich ein verblüffendes Phänomen und Sie haben vorhin auch von Ihrem soziologischen Interesse an diesem Phänomen und an diesem Einmaligen, dass da zwei Gesellschaften zusammenwachsen. Aber wie ist das denn eigentlich bei Steffen Mau, also mit der Ostidentität?
Ja, Identität ist überhaupt ein schwieriges Konzept. Manche sagen es so wie ein Pudding an die Wand zu schlagen, ne? Also Identität genau zu definieren, welche hat man eigentlich. Und das sind Identitätselemente, die in bestimmten Kontexten für mich wichtig sind. Und ich werde auch manchmal sozusagen auch als Ostdeutscher gekennzeichnet, je nachdem, wie man sich auch öffentlich zeigt. Ne? Das hat was damit zu tun. Also ich war ja lange an der Universität Bremen als Professor, da war ich immer der Bremer Soziologe. Dann bin ich nach Berlin gegangen, dann war ich der Berliner Soziologe. Da habe ich Lüttenklein veröffentlicht, dann war ich plötzlich der Ostdeutsche oder der Rostocker Soziologe, obwohl ich schon lange nicht mehr in Rostock wohne. Das heißt, Leute brauchen natürlich auch solche Attribute und solche Positionsmarkierungen, um irgendwie was mit jemandem anzufangen. Aber es ist schon so, und das fand ich ganz interessant, als ich Lüttenklein geschrieben und veröffentlicht habe, dass ich häufiger doch die Frage bekommen habe, wie kannst du eigentlich über eine Gesellschaft schreiben, mit der du verwickelt bist. Und da habe ich gesagt, ja, das würden natürlich andere Soziologen, die alle über ihre Gesellschaft schreiben, die Frage würden sie nie bekommen. Aber ich bin da so ein bisschen dann im Erklärungszwang gewesen. Ja, wie ist das für mich Identität? Es spielt eine Rolle, es ist Teil meiner Geschichte. Ich wende mich nicht davon ab, sondern zunehmend interessiere ich mich auch dafür. Aber es gibt auch Teile dieses Ostdiskurses, die ich als extrem problematisch und auch nervend empfinde, wo ich nichts damit zu tun haben möchte. Also eine Art von Bewirtschaftung dieses Ostthemas oder auch eine bestimmte ostalgische Sicht oder auch eine rosarote Einfärbung der DDR-Diktatur. Das sind alles Sachen, von denen ich gerne Abstand halte. Aber ich möchte trotzdem eine differenzierte historisch-soziologische Analyse anbieten, die weder auf die eine noch auf die andere Art und Weise vereinseitigt.
Sie hören das SWR Kulturgespräch heute mit dem Makrosoziologen und Leibniz-Preisträger Steffen Mau. Herr Mau, Sie haben eben gesagt, Sie möchten eine differenzierte Aufarbeitung dessen, was im Osten passiert ist und was da heute noch ist. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu Ungleich Vereint, zu Ihrem aktuellen Buch, Sie bemängeln darin, oder man könnte auch wertfrei sagen, Sie diagnostizieren in diesem Buch ein Fehlen von 1968 in Ostdeutschland. Also die Aufarbeitung der SED-Diktatur habe keine Breitenwirkung im Sinne der 68er-Generation in Westdeutschland entfaltet. Mit dem ständig anwesenden Westpublikum sei für die Ostdeutschen keine Klärung unter sich möglich gewesen. Wie war das in Ihrer Familie?
Ja, mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Mit dem habe ich darüber gesprochen, aber wahrscheinlich nicht so intensiv, wie das hätte sein sollen. Aber das Buch Lüttenklein war nochmal so ein Anlass. Ich habe ihn auch länger dazu interviewt. Es ist so, ich habe 2 Schwestern. Die eine Schwester dann stark in Opposition zu Staat und Regierung, hatte auch viele Schwierigkeiten. Auch einen Freund mit einem Fluchtversuch, Stasi-Verhöre, DDR-Knast und so weiter. Also das war natürlich viel auch immer Thema in der Familie, weil das auch Rückwirkungen auf die Arbeitskontexte meiner Eltern hatte, sodass wir uns da schon immer miteinander auseinandergesetzt haben. Ich muss sagen, mein Vater, der war zwar Mitglied in der Partei, aber war eigentlich ein sehr aufgeklärter Zeitgenosse. Wir haben früher gesagt, so ein 100-prozentiger war eben nicht, ne? Also jemand, der da hinterhergelaufen ist, sondern der mich auch vor vielen Stolperfallen, die man als Jugendlicher manchmal übersieht, durchaus gewarnt hat. Zum Beispiel die Entscheidung, nicht 3 Jahre zur Armee zu gehen, war in der DDR für jemanden, der studieren wollte, ein großes Risiko, weil das dann häufig dazu führte, dass man gar nicht mehr studieren konnte. Und er hat mich darin bestärkt und gesagt, ich würde nicht 3 Jahre mein Leben dort vergeuden. Du kommst als anderer Mensch dort raus. Und da bin ich ihm auch heute noch dankbar. Aber meine Eltern waren im Prinzip so etwas wie loyale DDR-Bürger, die so weit mitgemacht haben, wie es notwendig war und sich auch angepasst haben. Aber die trotzdem für ihre Kinder keine Erziehung wollten, die auf eine vollständige Anpassung und Einpassung in das System hinausläuft. Aber im Hinblick auf die Aufarbeitung, da muss ich auch selbstkritisch an meine Nase fassen. Also das hätte man sicherlich noch viel intensiver machen können. Und die Gründe, die ich in dem Buch benannt habe, warum das nicht geschehen, haben auch durchaus in meiner Familie Platz gefunden. Dass man eben sagt, ja, die 68er, die lebten eben auch davon, dass sie sich an den Leuten, die in machtvollen Positionen waren, abgearbeitet haben. Und das traf eben für die Eltern- oder Großelterngeneration in Ostdeutschland oder trifft gar nicht zu. Sondern mein Vater ist sehr früh, hat er seinen Job verloren, hat dann mit Mitte 50, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, ist er in Vorruhestand geschickt worden aus einer leitenden Position, in einem Schiffbaubetrieb auch. Und das führte natürlich dazu, dass man sich an den Leuten nicht mehr so stark abarbeiten konnte. Ich glaube, das wäre anders gewesen, wenn er den Posten behalten hätte, weil man dann wirklich mehr auch Fragen nach Verantwortung, Schuld, Verstrickung gestellt hätte. Und ich glaube, so geht das vielen, dass eigentlich diese Generation der Altvorderen, an denen sich dann so eine jüngere Generation richtig abkämpft, dass das nicht mehr gegeben war. Und das hat häufig dann zu so einer Situation von eher Solidarität oder Mitleid, Mitgefühl für diese auch ökonomischen oder biografischen Schicksale der Elterngenerationen geführt und für zu wenig Gespräch dann am Armutstisch gesorgt.
Man könnte natürlich sagen, unmittelbar, klar, aber dann in Folge wäre es natürlich schon angesagt, das noch intensiver zu tun, die Historiker und Historikerinnen. Was mich nochmal interessieren würde, wie war denn eigentlich der junge Steffen Mau? Also der Professor, der mir jetzt gegenüber sitzt, der hat zwar jetzt in dieser Sendung öfter gelacht, als ich es erwartet habe, aber ist ja schon kopflastig, sage ich jetzt mal, schreibt sehr viele dicke Bücher. Wie waren Sie als Junge? Hatten Sie Hobbys? Haben Sie Fußball gespielt? Sind Sie tanzen gegangen?
Ganz normal. Ich bin mit meinen Freunden ausgegangen. Wir sind in Studentenclubs gegangen oder in die Mensa, wie das in Rostock hieß. Das war auch so ein sehr begehrter Studentenclub. Ich habe damals DDR-Liedermacher gehört, aber auch Udo Lindenberg, Bab. Natürlich haben wir auch Wolf Biermann gehört auf illegalen Kassetten, aber auch Barbara Thalheim und andere. Einige davon sind heute nicht mehr ganz so satisfaktionsfähig, aber im Prinzip das ganze Spektrum, was da so in der DDR unterwegs war und dann zum Ende der DDR immer mehr so eine Musikszene, die hießen die anderen Bands. Das waren so Punkbands in der späten DDR, die in unterschiedlichen, ja, in der Kirche und so weiter oder auch die Vorläufer von Rammstein, Feeling B und solche Sachen habe ich dann gehört. Was ich intensiv gemacht habe mit Freunden, wir haben eine eigene Theatergruppe gehabt, wo ich auch Texte geschrieben habe.
Und Kabarett haben Sie
gemacht. Kabarett gespielt und wir sind dann getingelt. Wir haben es aber nie geschafft, eine staatliche Einstufung zu bekommen. Wir galten immer als etwas unseriös oder politisch nicht auf der richtigen Schiene, sodass man uns das verweigert hat. Und wir haben dann an verschiedenen Orten geprobt, Texte gemacht, Programme gemacht, aber immer Auftrittsorte gefunden, wo wir dann so unterm Radar Dinge machen konnten. Aber es ist auch so, ich habe das auch hinterher dann gehört von einer Freundin, die dann von der Stasi angesprochen wurde und Texte von uns kopiert hat oder weitergegeben hat. Und auch bei Veranstaltungen sind Mitarbeiter der Stasi auch auf uns oder auf mich mal zugekommen und gesagt, ja, ich höre mir das heute mal bei Ihnen an, um zu sehen, was da eigentlich auf der Bühne stattfindet. Und das war so natürlich so ein Freundeskreis von 8, 9 Leuten. Das war einfach eine tolle Erfahrung. Das hat sich dann aber so nach der Wiedervereinigung so ein bisschen zerbröselt.
Klingt alles überhaupt nicht so, als ob man sich damals hätte vorstellen können, dass der Mann dann später Soziologie studiert und zu einem der renommiertesten Soziologen des Landes wird. Also warum ist Ihre Wahl dann schließlich auf das Studienfach Soziologie gefallen?
Ja, das hat schon was mit dieser gesellschaftspolitischen Initiierung, wenn ich das so sagen darf. Also, dass man wirklich sagt, okay, jetzt, man verhandelt Gesellschaft, man möchte es verstehen. Und ich habe auch ein paar soziologische Texte gelesen, auch schon in der DDR in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre muss das gewesen sein, einen Soziologen mal bei einem Vortrag gesehen, der dann aber Berufsverbot bekam und in Ungnade gefallen ist, weil er einen unliebsamen Artikel veröffentlicht hat und dann noch so ein Schattendasein führte und manchmal Vorträge gemacht hat. Und den hatte ich mir angehört, das fand ich irgendwie ganz faszinierend. Erstmal dieser soziologische Jargon. Ich weiß, dass viele den nicht mögen, aber ich mag auch diese Art von Verfremdung von so sozialen Alltagssituationen und auch diese Analyseperspektive. Und dann wusste ich nicht, was ich studieren sollte und dann habe ich in Berlin studiert und ich glaube dann das Jahr drauf dann in Leipzig und da sind jedes Mal nur 10 Leute zugelassen worden. Und zwar 2 Plätze waren für die Stasi reserviert, die brauchten ja auch gute Soziologen, ne, zur Analyse von Gesellschaften. Und da hatte ich mich dann in dieser Übergangszeit beworben und dann Studienplatz bekommen. Und dann war alles umgemodelt, kam die Wiedervereinigung, die Studiengänge sahen anders aus. Ja, aber Soziologie ist dann aus so einer Verlegenheit auch zu einer richtigen Passion geworden.
Leidenschaft, ja. Und wird dann im Hause Mau heute auch am Abendbrotstisch über Soziologie gesprochen?
Ja, relativ wenig. Es ist schon so, meine Frau liest hin und wieder auch meine Texte oder meine Bücher und wir diskutieren das auch. Meine Kinder haben da jetzt nicht so viel Interesse
daran. Wie alt sind die?
Einer ist 16 und der andere ist 12. Die sagen dann, du mit deinen alten Ostgeschichten. Oder manchmal muss ich mir den Spruch anhören, Lütten Klein kennt kein Schwein. Das kommt dann noch, ja, hoffe ich jedenfalls. Und das ist ja auch ganz normal, dass man jetzt irgendwie nicht auf die Themen aufspringt, die die eigenen Eltern da nach Hause bringen.
Na klar, ja. Aber teilgenommen an dem wissenschaftlichen Erfolg Ihres Vaters haben Sie offenbar schon, habe ich im Vorfeld dieses Gespräches gehört. Sie wollten Ihnen dabei helfen, das Preisgeld des Leibniz-Preises unter die Leute zu bringen bzw. sinnvoll anzulegen.
Ja, man kriegt ja relativ viel Geld für den Leibniz-Preis. Das ist ein Forschungspreis, das beinhaltet 2,5 Millionen. Also das ist sehr, sehr viel Geld, auch für sozialwissenschaftliche Forschung, wie ich sie betreibe. Und meine Kinder haben dann irgendwie, war fantastisch, Riesenpreis und so weiter. Was kaufen wir jetzt davon? Und dann habe ich gesagt, ja, wieso kaufen? Das ist ein Preis, mit dem kann ich Forschung machen, kann ich Personen anstellen, Umfragen machen und
Too
so weiter.
Bad, ja.
Und dann haben sie gesagt, was denn das für ein Preis, für den du arbeiten musst? Die haben das gar nicht richtig als Preis anerkannt, weil sie ja sehen, dass ich schon relativ viel arbeite und auch viel am Schreibtisch sitze. Und jetzt noch mehr, haben sie einfach nicht den Zweck darin gesehen, das überhaupt Preis zu nehmen.
Sie haben ja dann selber eigene Verwendungsmöglichkeiten gefunden natürlich. Also Sie haben es eben schon kurz angerissen. Zum Beispiel eben diese repräsentative Umfrage mit 2350 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, deren Ergebnisse dann in Ihr Buch Triggerpunkte eingeflossen sind. Sie werden ja in Interviews immer wieder auch gefragt, was Sie triggert, nachdem Sie eben dieses Buch zusammen mit Thomas Lux und Linus Westhäuser vorgelegt haben, Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Was hat Sie denn da getriggert, dieses Buch zu schreiben?
Ja, das war schon dieser Polarisierungsdiskurs, dass man immer so sehr pauschal in den Medien, aber auch in den Sozialwissenschaften gehört hat, ja, irgendwie alles wird immer schlechter, der ganze Laden fliegt uns um die Ohren. Und es gibt jetzt irgendwie eine Teilung der Gesellschaft in große Gruppen und das würde sich irgendwie bald so entwickeln wie in den USA. Und gut, ich bin empirischer Forscher, ich wollte das natürlich mal auf Herz und Nieren prüfen und anschauen und dann haben wir erste Probebohrungen gemacht und festgestellt, ja, da gibt es gar nicht so viel, das verschiebt sich gar nicht so stark, wie man denken würde. Und zugleich, es wird Ihnen ganz ähnlich gehen, wenn Sie den öffentlichen Diskurs und den politischen Diskurs beobachten, hat man schon das Gefühl, dass sich die Fronten verhärten, dass die Konflikte unerbittlicher werden, dass die Leute irgendwie keinen gemeinsamen Grund mehr finden. Und da haben wir uns schon gefragt, ja, wie ist das denn eigentlich, wenn man sehen kann, einerseits, wenn man so Einstellungen und gesellschaftspolitische Orientierung anschaut, dann findet man relativ viel Stabilität und zugleich gibt es so öffentliche Diskurse. Und der Begriff der Triggerpunkte, der zielt im Prinzip so auf die so Scharniere zwischen öffentlichen Diskursen und individuellen Einstellungen, weil Triggerpunkte sind eigentlich so Sollbruchstellen der öffentlichen Debatte oder neuralgische Stellen der öffentlichen Debatte, wo wir plötzlich nicht mehr sachlich über Themen diskutieren können, sondern uns unglaublich stark emotionalisieren, häufig aufregen im positiven oder im negativen Sinne. Gibt es ja ganz viele Lastenfahrrad, Radwege in Peru, Veggie Day und so weiter. Es gibt ja ganz viele Themen, wo Leute relativ schnell an die Decke gehen. Da haben wir gesagt, okay, die gibt es. Und was gibt es darunter sozusagen für Einstellungen? Und wie verändern die sich? Und durch welche Themen lassen sich eigentlich Leute auf die eine oder andere Seite rüberziehen. Und das Buch ist im Prinzip so ein Versuch, diesen Zusammenhang zwischen ja, sozialstrukturellen Spaltungen oder Spaltungslinien einerseits und einem aufgeheizten öffentlichen Diskurs genauer zu analysieren.
Also wir schaffen das jetzt nicht, da im Einzelnen drauf einzugehen, aber Triggerpunkte haben Sie erwähnt, Sie haben auch ein paar Beispiele genannt. Sie haben auch gesagt, dass Sie diese Ungleichheitsarenen identifiziert haben in Ihrem Buch. Und dann gibt es ja noch das, was Sie Polarisierungsunternehmer nennen. Und eine dieser Polarisierungsunternehmungen, die den größten Umsatz macht, ist ja die AfD. Da haben wir jetzt in diesem Jahr die drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Wie ist dieser Zusammenhang mit den Triggerpunkten und der AfD?
Ja, die AfD, die bedient natürlich permanent Triggerpunkte und sind eigentlich so die großen Profiteure von so Aufregerthemen. Ne? Es gibt sehr viel gesellschaftliche Unzufriedenheit. Es gibt auch eine Art von Desorientierung aufgrund von globalen Krisen, aber auch internen Entwicklungen. Und es gibt ja auch in gewisser Weise eine Ortlosigkeit. Also Politik oder die etablierte Politik ist auch nicht mehr so ohne weiteres in der Lage, Konflikthaftigkeit der Gesellschaft zu absorbieren und irgendwie in eine geeignete Form des Austausches zu führen. Mhm. Wir sehen, dass die ganzen pro-palästinensischen Demonstrationen jetzt oder die Landwirte, die auf der Straße sind, oder Pegida, also in ganz unterschiedlichen Formen. Und die AfD ist jetzt offensichtlich eine Partei, die zur Zornsammelstelle wird, die sehr geschickt versucht, solche Themen zu bedienen, auch groß zu machen und zu steigern. Und was typisch für diese Polarisierungsunternehmer ist, ist immer, dass sie doch auf Gruppenspaltung hinauslaufen. Also das heißt, es gibt immer wir und die. Ob das jetzt die etablierte Politik ist oder das System oder die da oben oder die Kosmopoliten oder wie auch immer, von denen man sich abgrenzt. Und das ist so eine ganz dominante rhetorische Figur.
Und inwiefern macht Ihnen als Soziologe, als Steffen Mau, machen Ihnen die Erfolge der AfD tatsächlich Angst?
Ja, das macht mir große Sorgen. Also manche haben ja Triggerpunkte dann so als Entwarnungsbuch gelesen. Wir sind doch nicht so polarisiert. Wir haben das eigentlich nicht so verstanden, wir Autoren, sondern wir haben eigentlich immer gesagt, wir zeigen, wie eigentlich die Dynamiken hin zur Polarisierung funktionieren. Und jetzt kann man sehen, also ich glaube, in der Fläche würde ich schon sagen, ist die AfD eigentlich mit 20 plus X ausmobilisiert. Das sagen eigentlich die Daten, ne, sodass sie jetzt keine 30% Partei deutschlandweit werden können. Aber sie kann in einzelnen Bundesländern 27, 28, vielleicht sogar 30% bekommen und in einzelnen Kommunen sogar noch mehr. Und das ist natürlich für die politische Kultur verheerend, weil das natürlich bedeutet, also nicht nur, dass sie formelle politische Macht und Mandate bekommen, sondern sie werden natürlich auch dominanter in der Zivilgesellschaft. Sie übernehmen Aufsichtsratsfunktionen, lokale Unternehmen oder öffentliche Unternehmen für Theater. In der politischen Bildung spielen sie dann plötzlich eine Rolle. Dieses langfristig Zersetzende, ich spreche manchmal so von Allmählichkeitsschäden der Demokratie, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung. Es wird nicht das einmalige Umschalten geben, aber es wird so ein Einstreuen von Misstrauen, Institutionsskepsis, Kritik an der liberalen Ordnung geben, was langfristig und in der Summe natürlich das gesamte System untergraben kann. Und das, finde ich, ist hochgefährlich. Je stärker die AfD einwurzelt und je stärker sie auch so eine politische Kultur vor Ort bestimmen kann, desto weniger wahrscheinlich wird es natürlich auch werden, dass sich Leute, Demokratinnen und Demokraten, öffentlich engagieren. Das ist ja auch ein persönliches Risiko, dass nicht jeder bereit ist, einzugehen. Und so ein sehr aggressives politisches Klima führt eben häufig dazu, dass Leute aus der Mitte sich zurückziehen, weil die im politischen Engagement eigentlich Kooperation und gemeinsames Gestalten suchen und nicht irgendwie Aggressivität und unerbittliche Auseinandersetzung. Und das wäre natürlich eine fatale Entwicklung, wenn die Demokraten alle aus dem Spiel der Demokratie verschwinden und nur die Scharfmacher dann bleiben.
Und da schließt sich ja im Prinzip der Kreis auch wieder ein bisschen ungleich vereint. Die Diagnose, die Sie dargestellt haben, der Osten bleibt anders. Und jetzt haben Sie von diesen Allmählichkeitsschäden der Demokratie gesprochen. Zum Schluss noch die Frage, die sich regelrecht aufdrängt. Was folgt aus dem allen? Also was muss passieren, damit diese Allmählichkeitsschäden der Demokratie gestoppt werden können zunächst mal? Wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Therapieansätze für Ost und West.
Ich mache jetzt in dem Buch Ungleich vereint einen kleinen, überschaubaren Vorschlag, weil ich nicht glaube, dass es eine Art von Revitalisierung der Parteiendemokratie alter Art in Ostdeutschland geben kann. Weniger als 1% der Ostdeutschen sind Mitglied einer Partei. Also das ist wirklich extrem dürftig. Ich mache da den Vorschlag zu sagen, wir müssen vielleicht über so eine Stärke von Bürgerräten nachdenken. Ich weiß, da gibt es viel Kritik, wirklich für große politische Fragen, aber auch für kleine Fragen vor Ort. Da würde ich schon sagen, da kann man in Ostdeutschland was mit erreichen, weil das erstmal eine Form der Mitwirkung ist, die relativ immun ist gegen den Vorwurf der abgehobenen politischen Entscheidungselite, weil es auch Leute in den politischen Prozess hineinbringt, die sonst nicht aktiv sind und weil es vielleicht extremistische Positionen stärker einhegt. Ich habe selber wissenschaftlich mit diesem Instrument auch schon vor Jahren gearbeitet und da haben wir gesehen, da wussten wir auch, was die Leute dann wählen und so, dass die Leute, die sonst sehr extreme Meinung haben, dass die durchaus pazifiziert und ruhiggestellt werden. Und ich glaube, das wäre schon ein großer Erfolg, wenn man sagen kann, wir finden Modus, politische Entscheidungen herbeizuführen und haben da einfach die Möglichkeit, irgendwie das Spektrum zu erweitern und andere Leute in den politischen Prozess hineinzuholen.
Und was den Westen angeht? Also
da könnte man das auch machen. Das gibt es ja auch schon. Ne? Also da gibt es ja verschiedene Projekte und wir müssen damit experimentieren. Das hat Pilotcharakter, aber ich glaube, in Ostdeutschland ist sozusagen eine Bedingung vorhanden oder eine strukturelle Situation, wo es noch viel notwendiger ist, einfach weil es die lange Tradition der klassischen Parteien in dieser Form nicht gibt. Sie könnten vielleicht auch an diese demokratische Tradition des Herbstes 89 irgendwie anknüpfen und diese dann weiterentwickeln. Und wenn das gelingen würde, dann könnte Ostdeutschland durchaus eine auch Pionierregion für neue Formen der demokratischen Mitwirkung sein.
Im Gespräch in SWR Kultur war das der Makrosoziologe und Leibniz-Preisträger Steffen Mau. Herr Mau, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Doris Maul und ich danke für Ihr Interesse.